Ich muss gleich einen kleinen Fehler korrigieren, den ich selber gemacht habe. Der Vers, der eigentlich gelesen werden sollte, war 2. Korinther 8, Vers 9. Das war mein Fehler. Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Das ist der zweite Vers für unsere Lesung. Ich möchte noch einmal mit uns beten und dann hören wir gemeinsam auf Gottes Wort. Herr, wir danken dir für deine Gnade, die wir heute Morgen schon besingen durften. Danke, dass du ein guter Gott bist, das haben wir gesungen. Danke, dass deine Gnade über unserem Leben steht, dass sie uns umgibt und dass wir sie daran erkennen durften, dass du arm für uns geworden bist, damit wir reich werden in dir. Wir bitten dich, dass du uns diese wunderbare Wahrheit mehr aufschließt und dass du uns jetzt, wenn wir zu deinem Wort kommen, offene Ohren und Herzen schenkst, die bereit sind zu hören auf das, was du durch den Weisheitslehrer zu uns sagen möchtest, sodass wir weise werden, in diesem Leben für dich zu leben und ein Leben zu führen, das dir gefällt. Amen. Bill Gates hat mal in einer Festrede zu einem Universitätsabschluss gesagt, zu den Studenten, die gerade absolviert haben: Als ich in eurem Alter war, habe ich nicht an Urlaub geglaubt. Ich habe nicht an Wochenenden geglaubt. Ich habe alle um mich herum dazu gedrängt, sehr lange zu arbeiten. Aber als ich älter wurde und vor allem als ich Vater wurde, wurde mir klar, dass das Leben mehr ist als Arbeit. Ein gewisser Ken Burns hat in einem ähnlichen Kontext oder in einem gleichen Kontext folgende Weisheit weitergegeben. An auch junge Studenten, gerade absolviert: Bilden Sie sich in allen Bereichen des Menschseins aus, also nicht nur im Kopf. Sie werden gesünder sein. Suchen Sie sich Mentoren und haben Sie welche. Hören Sie ihnen zu. Besuchen Sie unsere Nationalparks. Ihre schiere Majestät kann Sie an Ihre eigene vollkommene Unbedeutsamkeit erinnern. Oder ein Dritter hat gesagt: Vergessen Sie nie, dass Sie ein Mitbürger dieser Welt sind und dass es Dinge gibt, die Sie tun können, um den menschlichen Geist zu heben. Dinge, die einfach sind, Dinge, die kostenlos sind, Dinge, die Sie jeden Tag tun können. Höflichkeit, Respekt, Freundlichkeit, Charakter zeigen. Das Internet ist voll von solchen inspirierenden Reden an junge Menschen, die gerade ihr Studium abgeschlossen haben und jetzt in den Startlöchern für ihr Leben stehen. Und diese Reden haben alle das Ziel, diesen jungen Menschen, die an der Schwelle zum Erwachsenenwerden stehen, Weisheit für ihr Leben mit auf den Weg zu geben. Wir hatten letzte Woche Weisheit definiert als das Werkzeug, das wir brauchen, um uns in dieser Welt zurechtzufinden. Und diese Weisheit weiterzugeben, das gab es in jeder Kultur und zu jeder Zeit. Das gibt es heute, gab es schon früher und immer war das Ziel der nächsten Generation, Handwerkszeug mit auf den Weg zu geben. Und das Buch der Sprüche, dem wir uns jetzt zuwenden, in der Bibel, da sehen wir Gottes Weisheit für unser Leben. Das ist ein besonderer Schatz. Das ist nicht nur menschliche Weisheit, sondern es ist göttliche Weisheit für ein Leben in dieser immer komplexer werdenden Welt. Die Sprüche sind ja bekannt eigentlich dafür, dass es so eine Ansammlung von eigentlich so einzelnen Versen, Sprüchen sind. Aber in den ersten 9 Kapiteln haben wir längere Reden sozusagen, in der dann der Vater an den Sohn spricht, das sind so literarische Figuren, um dann Weisheit an die nächste Generation weiterzutragen. Es sind jetzt nicht so Festreden wie zu einem Universitätsabschluss, sondern es sind Worte aus dem familiären Kontext. Von der Vater, von der Mutter an die Kinder. Und Salomo legt quasi den Eltern in Israel Worte in den Mund, die sie an ihre Kinder weitergeben können. Genau, es geht darum, die heranwachsende Generation, junge Menschen, die jetzt kurz davor sind, das Elternhaus zu verlassen, die dann ein eigenständiges Leben führen mit eigenen Entscheidungen, sie quasi vorzubereiten, sie anzusprechen. Und wir möchten uns jetzt diese erste Rede heute anschauen. Und ich möchte euch aus diesen Versen, aus Kapitel 1, die Verse 8 bis 9, 4 Weisheiten weitergeben, die wir hier sehen. Und natürlich sind besonders die jungen Menschen angesprochen. Ich freue mich, dass ein paar besonders junge Menschen heute da sind. Das ist besonders für euch, für Teens, für junge Erwachsene, für Jugendliche. Aber ich denke auch, wir Älteren haben noch einiges von diesen Versen auch zu lernen, was wir mitnehmen können. Ich lese uns gleich mal die ersten zwei Verse vor, Vers 8 und 9. Mein Sohn, gehorche deinem Vater, der dich erzieht, und lehne die Anweisung deiner Mutter nicht ab. Denn die Erziehung der Eltern schmückt dich wie ein schöner Kranz auf deinem Kopf und wie eine Kette um deinen Hals. Das Erste, was wir hier sehen, ist: Weisheit macht schön. Weisheit macht schön. Ich habe mal geguckt, im Jahr 2022 wurden weltweit 33 Millionen Schönheitsoperationen durchgeführt. Tendenz steigend. Wir leben ja in einer Welt, in der Schönheit vor allem äußerlich definiert wird. Unsere Kultur ist in Teilen besessen davon, schön zu sein oder nach äußerer Schönheit zu streben. Und gerade, ich denke, für die Heranwachsenden in unserer Mitte ist das ein Problem, weil überall der Eindruck entsteht, du musst schön sein. Du musst gut aussehen. Dein Aussehen ist, wer du bist. Dein Aussehen definiert deinen Wert. Aber hier sehen wir eine befreiende Umkehrung dieser falschen Wertvorstellung. Schönheit kommt, und das ist keine Plattitüde, Schönheit kommt tatsächlich von innen. Und das sehen wir hier. Ein Mensch, dessen Charakter durch Erziehung und Bildung und Weisheit geformt wurde, ist ein schöner Mensch. Wir sehen das. Die Erziehung der Eltern schmückt dich wie ein schöner Kranz auf deinem Kopf und wie eine Kette um deinen Hals. Das ist das, was Weisheit mit uns macht. Sie macht uns schön. Nicht die neuesten Accessoires, nicht goldene Ketten und teure Kleidung, geschweige denn Veränderungen an unserem äußeren Aussehen machen uns schön, sondern Weisheit. Und das Schöne ist, Weisheit kostet überhaupt nichts. Teure Klamotten kosten viel Geld, aber Weisheit bietet sich uns an, dass wir sie kostenlos haben können. Deshalb sagt der Weisheitslehrer, lasse dich von deinen Eltern unterweisen. Und ich habe mich gefragt, okay, ist das, warum? Warum von den Eltern unterweisen lassen? Könnte jetzt ja auch einer von den jungen Leuten fragen. Es ist nicht so, dass unsere Eltern alles wissen und sie immer recht haben. Und es ist definitiv so, nicht so, dass sie keine Fehler machen. Auch wir Eltern machen Fehler in der Erziehung. Aber hier in diesem Kontext, mit dieser Aufforderung auf die Eltern zu hören, bedeutet es, glaube ich, dass die Eltern ja einen ganz konkreten Lehrauftrag bekommen haben. Sie sollten den Kindern göttliche Weisheit weitergeben. Sie sollten eine lange Tradition von Weisheit, die es im Volk Gottes gab, an die nächste Generation weitergeben. Und da ist es, wo die Kinder hinhören sollen auf ihre Eltern, dass sie sich in dieser Weisheitstradition unterweisen lassen und diese Weisheit auch lernen und darauf hören. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Als junger Mensch kann man oft denken, dass man es besser weiß als die eigenen Eltern. Aber das Problem ist, dass man als junger Mensch oft gar nicht weiß, was man alles nicht weiß. Und unser zukünftiges Ich wird uns sehr dankbar sein oder wird euch auch sehr dankbar sein, wenn ihr den liebevollen Bemühungen eurer Eltern, euch Gottes Weisheit zu unterweisen, nicht in den Wind schlagt und sagt, okay, was wollen die mir schon sagen? Sondern wenn ihr darauf hört, da wo ihr Weisheit von anderen gelehrt bekommt. Es müssen nicht immer die eigenen Eltern sein, es können auch andere Menschen sein, Gottes Weisheit nicht in den Wind zu schlagen. Das ist nämlich im Buch der Sprüche wahre Weisheit, wenn man sich bereit erklärt, bereit ist und demütig genug ist, sich belehren zu lassen. Dieses Thema kommt ganz häufig im Buch der Sprüche vor. Bin ich bereit, mich belehren zu lassen? Oder bin ich jemand, der sagt, ich weiß eh schon alles? Kann ich mir etwas sagen lassen? Habe ich genug Demut, Korrektur anzunehmen? Das heißt, das nächste Mal, wenn deine anstrengenden Eltern vielleicht auf dich zukommen und euch etwas sagen, verwerft es nicht sofort, sondern haltet inne und sagt vielleicht, okay, Papa, vielleicht hast du recht, vielleicht ist es wirklich nicht so gut für mich, wenn ich 3 Stunden ununterbrochen am Handy sitze. Hört auf die Weisheit eurer Eltern und verwerft die Erziehung nicht, die sie euch geben. Das ist das Erste, was wir hier in dieser Rede sehen, als erste Weisheit. Und die zweite Weisheit ist, wähle deinen Umgang weise. Oder wähle deine Freunde weise, könnte man auch sagen. Wer du später sein wirst, hängt in großen Teilen davon ab, mit wem du heute Umgang hast. Wer heute deine Freunde sind, wird bestimmen, zu großen Teilen, wer du später sein wirst. Es ist kein Geheimnis, dass die sogenannte Peer Group großen Einfluss auf Jugendliche hat, die gleichaltrige Bezugsgruppe. Und das gilt im Positiven wie auch im Negativen. Also wenn jetzt alle deine Freunde anfangen, Musikinstrumente zu spielen, dann spornt dich das wahrscheinlich auch an, hey, das mal auszuprobieren und ein Musikinstrument zu lernen. Aber wenn sie auf Partys gehen und mit Drogen herumexperimentieren und das deine Freunde sind, dann wirst du stark versucht sein, es auch mal auszuprobieren. Wir gehen als Menschen immer als Teil einer Gruppe durch unser Leben. Das geht gar nicht anders. Wir sind soziale Wesen. Wir sind keine Menschen, die auf Inseln leben, jeder für sich, sondern wir werden beeinflusst von den Menschen um uns herum, im Positiven wie im Negativen. Und wenn du dich mit Menschen umgibst, die lernen wollen, ein Leben zu führen, das Gott gefällt, dann wird dich das auch in diese Richtung pushen, dann wird dich das in diese Richtung mitziehen. Aber wenn du dir Freunde suchst, die einen anderen Lebensweg eingeschlagen haben, dann wirst du dich nicht wundern oder musst du dich nicht wundern, wenn du ganz woanders herauskommst. Deshalb hören wir hier in Vers 10 die allererste Warnung an den Heranwachsenden: Mein Sohn, wenn Verbrecher dich verführen wollen, dann lass dich nicht darauf ein. Lass dich nicht auf die falschen Leute ein. Ich musste in der Vorbereitung immer wieder an einen jungen Mann denken, den ich in München kennengelernt habe, und er war innerlich so hin und her gerissen. Einerseits ist er sonntags oft in den Gottesdienst gekommen und hat dort Gottes Wort gehört, wurde von Gottes Wort angesprochen und auch davon bewegt, aber gleichzeitig zog es ihn in eine komplett andere Richtung. Er war Teil einer Gruppe von Hooligans und dort stand Alkohol und Gewalt auf der Tagesordnung. Und wenn ich mich mit ihm unterhalten habe, dann habe ich gemerkt, wie die Anziehungskraft dieser Gruppe so stark war, weil er dazugehörte. Er gehörte dazu, er war Teil dieser Gruppe und das war für ihn so anziehend. Auch wenn er auf der anderen Ebene sagen konnte, ja, das ist total bescheuert, Teil einer solchen Gruppe zu sein. Und hier sagt in dem Buch der Sprüche der Vater zu dem Sohn oder die Eltern zu dem Kind: Wenn du anfängst, mit Menschen abzuhängen, die Gott in ihrem Leben verworfen haben, die nicht davor zurückschrecken, Gottes Gebote bewusst zu übertreten, halte dich von ihnen fern. Spiel nicht mit dem Feuer. Denk nicht, dass du alles unter Kontrolle hast. Lass dich nicht auf die falschen Leute ein. Die Kehrseite dieser Wahrheit ist natürlich auch die Aufforderung eigentlich dann, sich mit den richtigen Menschen zu umgeben, mit den, ich sage das in Anführungszeichen, mit den richtigen Freunden Zeit zu verbringen. Baue bewusst Freundschaften mit den Menschen, die sich auch das Ziel gesetzt haben, mit Gott zu leben. Denn das wird dich in diese Richtung beeinflussen. Komm Freitag zur Jugendgruppe oder in den BU. Schließ dich einem Hauskreis an. Nimm an der Gemeindewoche teil. Was auch immer dir hilft, Beziehungen zu den Menschen zu bauen, die auch Gott nachfolgen wollen. Tu es, was dir hilft in dieser Hinsicht. Ich habe im Sommer eine Biografie gelesen und da gibt der Autor dann eine Situation wieder, wo seine Mutter ihm einen guten Rat gibt, wie er rückblickend sagt. In dem Moment schreibt er auch, fand ich den Rat überhaupt nicht gut, aber rückblickend und dann später hat er schon gemerkt, dass das sehr guter Rat war und ich möchte das hier weitergeben. Er schreibt: Als ich im mittleren Teenageralter war und eine Phase durchmachte, in der ich mich von lokalen und regionalen Gemeindetreffen zurückziehen wollte, weil ich, so schmollte ich, die Teilnehmer nicht meine Interessen hatten und sich alle nur um sich selbst kümmerten, da zitierte meine Mutter, die ruhig an ihrer Tretnähmaschine saß, leise zwei oder drei Sprichwörter und fügte dann hinzu: Wer Freunde haben will, muss selbst freundlich sein. Bevor du bei dem nächsten Treffen schmollst, sieh dich nach der einsamsten Person im Raum um und finde alles über sie heraus, was du kannst. Dann such dir die nächste einsame Person und wiederhole das Ganze. Das gilt für uns alle. Das ist guter Rat für uns alle. Warte nicht darauf, dass jemand auf dich zugeht und sich um dich kümmert, sondern werde selber aktiv, anstatt passiv zu bleiben. Geh du auf Menschen zu und werde ihnen ein Freund. Biete ihnen Gemeinschaft an und du selber wirst Gemeinschaft erleben. In einer ähnlichen Richtung geht das, was ein Pastor regelmäßig seiner Gemeinde gesagt hat. Er hat das gesagt: Diese Gemeinde ist kein guter Ort, um Gemeinschaft zu finden. Es ist ein guter Ort, um Gemeinschaft zu bauen. Wir finden nicht Gemeinschaft. Die Gemeinde ist nicht ein Ort, wo alles schon perfekt vorbereitet ist und wir können uns einfach so da hineinbegeben und das ist alles wunderbar. Nein, die Gemeinde ist ein Ort, in dem Menschen zusammenkommen, die Gemeinschaft stiften, in dem sie selber aktiv werden, sich einbringen und für andere da sind. Die Gemeinde ist kein perfekter Ort, keine perfekte Gemeinschaft von Menschen. Nein, was die Gemeinde kennzeichnet, ist, dass sie die Bereitschaft, ihre eigene Schwäche einzugestehen haben und sich von Gottes Gnade verändern lassen wollen. Deshalb meine ich, sage ich, die richtigen Menschen zu suchen, in Anführungsstrichen. Die Gemeinde ist nicht der Ort von Menschen, die alle schon perfekt sind, sondern ein Ort, wo Menschen ihre Schwachheit eingestehen und sich von Gottes Gnade verändern lassen wollen. Und das ist die Richtung, in die wir gemeinsam gehen wollen und die gut für unser eigenes Leben ist, wenn wir uns von solchen Menschen umgeben. Dann die dritte Weisheit sehen wir in den Versen 11 bis 14. Und in diesen Versen beschreibt der Vater sehr bildhaft und anschaulich, mit welcher Versuchung der Sohn möglicherweise konfrontiert werden wird. Das ist so eine Art Rollenspiel, kann man fast sagen. Und die dritte Weisheit lautet: Bereichere dich nicht auf Kosten anderer. Und jetzt sagt der Vater zu dem Sohn, das ist jetzt so hypothetisch, was diese Verbrecher zu ihm sagen könnten. Sie könnten zu dir sagen: Komm mit uns, wir verstecken uns und lauern darauf, dass wir Blut vergießen können. Lass uns Jagd auf Unschuldige machen, dann verschlingen wir sie wie das Totenreich die Lebendigen verschlingt und beseitigen sie vollständig wie die Begrabenen. Jede Menge kostbaren Besitz werden wir finden und unsere Häuser mit Beute füllen. Komm, schließ dich uns an, wir teilen die Beute untereinander auf. Mein Sohn, lass dich nicht darauf ein und tu nicht dasselbe wie sie. Also der Vater schlüpft hier quasi in die Haut dieser Verbrecher, wie das hier übersetzt wird in dieser Übersetzung, und tut für einen Moment so, als wäre er einer von ihnen. Er spricht so, wie sie sprechen würden, und er verspricht, was sie versprechen würden. Und ich habe darüber nachgedacht und dachte, wow, das ist mal irgendwie eine Erziehungsmethodik. Und das zeigt doch, dass Erziehung so lebensnah wie möglich sein soll und nicht abstrakt bleiben soll, sondern wirklich erfahrbar und realistisch. Der Sohn soll nicht nur in seinem Kopf angesprochen werden, ihm soll nicht nur Kopfwissen vermittelt werden, sondern ich verstehe das so, dass die Versuchung, die von diesem Lockruf ausgeht, dass er das mal wirklich in seinem Herz fühlen soll. Vielleicht, ich meine, jeder Vater hat das dann mit seinem Sohn vielleicht anders gemacht, aber der Punkt ist, dass sie wirklich das mal spüren sollten, wie sich das anfühlt und dass das wirklich auch ein Reiz haben kann. Und ich kenne Eltern, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber jemand hat mir das mal erzählt, die sind, als ihre Kinder alt genug, gemeinsam mit ihren Kindern in einen Club gegangen, in eine Diskothek gegangen. Warum? Mit welchem Ziel? Wollten sie ihre Kinder dazu verführen? Wollten sie ihnen zeigen, wie man richtig Party macht, wie man richtig Spaß haben kann? Nein, sie wollten ihren Kindern diese Erfahrung geben. Sie wollten das in dem Schutzraum der Erziehung tun und ihnen auf reale Weise zeigen, wie sich das anfühlt, Teil einer solchen Party zu sein, sage ich mal, und dann mit ihnen darüber zu sprechen. Und das macht so, der Vater macht hier etwas ganz Ähnliches. Er versucht, diese Versuchung real erscheinen zu lassen, um ihn dann darüber zu unterweisen, wie er sich dann dagegen auch schützen kann oder darauf vorbereitet sein kann. Vielleicht so ein bisschen wie bei einer Impfung, dass wenn unser Immunsystem ein Virus durch eine Impfung kennt, dann kann es sich bei einer tatsächlichen Ansteckung dagegen verteidigen. Und bei der Erziehung ist es so, man kann in zwei Extreme verfallen. Manche Eltern lassen ihre Kinder definitiv zu viel ausprobieren, aber andere Eltern fallen vielleicht von der anderen Seite vom Pferd und versuchen, ihre Kinder so sehr von der bösen Welt abzuschirmen, mit dem Ergebnis, dass ihre Kinder völlig überfordert sind, wenn sie dann damit konfrontiert werden, nachdem sie das Elternhaus verlassen haben. Um welche Versuchung geht es hier in diesen Versen? Man könnte sagen, durch Gewalt gegenüber Unschuldigen an schnelles Geld zu kommen oder an schnelles Geld zu kommen und nicht davor zurückzuschrecken, über Leichen zu gehen, könnte man vielleicht übersetzen oder sagen. Und wahrscheinlich denkst du jetzt, okay, das ist vielleicht jetzt nicht so, dass wir, was mir alltäglich passiert oder meinen Kindern passiert oder was hier in unserer Lebensrealität irgendwie passiert, dass da Leute kommen und uns ansprechen und sagen, komm, wir machen mal gemeinsam einen Raubüberfall. Also ich wurde das Gott sei Dank noch nicht von jemandem gefragt. Wobei ich gehört habe, dass es in Farmsen tatsächlich so verschiedene Gruppierungen geben soll, die auch untereinander in Konflikten stehen, dass es da auch zu Gewalt kommt. Das war früher wohl noch mehr, aber es gibt es auch hier in Hamburg. Wenn es es nicht so begegnet, was immer passieren kann, kann diese Versuchung auch in anderen Formen uns begegnen. Wir sehen das später in Vers 19, da weitet der Vater das so ein bisschen und sagt, jeder, also eine Verallgemeinerung macht da, wo jeder gewarnt wird, der unrechten Besitz an sich reißt. Also das ist das allgemeine Prinzip. Es kann sein durch so einen Raubüberfall, aber es gibt noch tausend andere Wege, wie man sich auf Kosten anderer bereichern kann. Das ist leider die Welt, in der wir leben. Das ist in gewisser Weise für viele normal geworden, dass man andere unterdrückt, andere bereit ist zu schaden, um sich selber einen Vorteil zu verschaffen. Fallen euch bestimmt Situationen ein. Ich habe jetzt im Sommer einen Film gesehen, The Big Short, wie eine Handvoll Trader die Welt verzockte. Ich weiß nicht, warum ich mir diesen Film angeschaut habe, aber es hat mich irgendwie interessiert. Und es ist ein Film über die Finanzkrise 2007. Und dieser Film zeigt, er gibt eigentlich einen Einblick in den Abgrund des menschlichen Herzens. Und er zeigt nämlich, wie 2007 bei dieser Finanzkrise die grenzenlose Gier einiger Börsenhändler und ihre Spekulationen dazu geführt haben, dass eine Immobilienkrise entstanden ist und woraus dann später eine Weltwirtschaftskrise ausgelöst wurde. Und in diesem Film sieht man, dass da Menschen, und das basiert auf wahren Begebenheiten, ohne mit der Wimper zu zucken, bereit sind, die Existenz tausender ihrer Mitmenschen zu zerstören, um sich selber zu bereichern und reich zu werden. Ohne mit der Wimper zu zucken. Das ist ein Einblick in die Abgründe des menschlichen Herzens. Aber wir sehen das nicht nur in Filmen, im großen Stil. Es kann auch im Kleinen passieren. Wir sehen es da, wo im Büro jemand schlecht gemacht wird, damit man selber bei der nächsten Beförderung berücksichtigt wird. Und es passiert auch da, wo man es am wenigsten vermutet. Ich kenne Menschen, ich habe in den letzten Wochen mit welchen gesprochen, die von ihrem eigenen Ehepartner ausgenutzt, belogen und sogar bestohlen worden. Also, es gibt ganz viele verschiedene Wege, will ich sagen, wie man sich an anderen bereichern kann und ihnen schaden kann, einfach um selber zu profitieren. Und diese Warnung gilt nicht nur für die Jungen, sondern sie gilt für jeden von uns. Bereichere dich nicht auf Kosten anderer. Und wir werden gewarnt, schlage diesen Weg nicht ein. Denn, und damit kommen wir zu der vierten und letzten Weisheit, bedenke die bösen Folgen deines bösen Handelns. Ich lese mal ab Vers 16. Denn sie laufen dem Bösen nach und sind schnell dabei, Blut zu vergießen. Und an dieser Stelle möchte ich anmerken, der hebräische Text ist an dieser Stelle zweideutig. Man weiß nicht, welches Blut vergossen wird. Also es ist so ein bisschen uneindeutig. Es könnte das Blut anderer sein, aber es könnte auch das eigene Blut sein. Und dann geht es nämlich weiter. Vögel durchschauen es nicht, wenn eine Falle für sie aufgestellt wird. Ebenso täuschen sich auch diese Verbrecher, denn in Wahrheit stolpern sie in ihre eigene Falle und setzen ihr Leben aufs Spiel. So geht es jedem, der unrechten Besitz an sich reißt. Das geraubte Gut raubt ihm selbst das Leben. Das ist, wenn man so will, die Hauptlektion dieses Abschnitts. Gott hat als Schöpfer dieser Welt, unserer Welt, es so eingerichtet, dass böses Handeln böse Folgen hat. Und das zu missachten, ist die größte Torheit überhaupt. Wir werden noch häufiger auf dieses Thema zu sprechen kommen, was auch ganz groß ist im Buch der Sprüche, der Zusammenhang zwischen unserem Tun und den Folgen daraus. Es gibt einen sogenannten Tun-Ergehen-Zusammenhang, wo das, was wir tun, Folgen hat für uns selber. Und es ist nicht so wie Karma, jedes Mal, wenn du was Böses machst, dann kriegst du direkt irgendwie Böses heimgezahlt. Es ist ein bisschen anders. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Und wie funktioniert das eigentlich? Weil es gibt ja so viele Menschen, die tun Böses ihr ganzes Leben lang und denen geht's, bis sie sterben, wunderbar gut. Sie erleiden nie irgendetwas Schlimmes. Und das ist eine der Komplexitäten, in der wir leben. Aber ich glaube, was zumindest ein Teil der Antwort ist, ist, dass Böses zu tun immer damit einhergeht, sich von dem einen Guten, nämlich Gott, abzuwenden. Wir können nicht einen anderen Menschen ausnehmen und gleichzeitig Gemeinschaft mit Gott haben. Und Gott zu kennen, mit ihm in Beziehung zu sein, das ist das, was die Bibel wahres Leben nennt. Das ist das wahre Leben. Und wenn wir das verlieren, dann schneiden wir quasi wie bei einem Baum, schneiden wir ihn ab und die Wurzel ist abgeschnitten und er hat nicht mehr wahres, echtes Leben. Und dieses Leben wird in der Bibel beschrieben als ein Leben, das sogar über dieses irdische Leben hinaus in die Ewigkeit reicht. Manchmal ist es so, dass diese Wiederherstellung der Unschuldigen, die zu Unrecht beschadet wurden, dass sie erst in der Ewigkeit wiederhergestellt werden. Manchmal ist es so, dass diejenigen, die in diesem Leben andere ausgenommen haben, erst in der Ewigkeit dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Und das ist so, dass man in diesem Leben wie ein Gewinner aussehen kann, aber manche, die in diesem Leben wie die größten Gewinner aussehen werden, in der Ewigkeit die größten Verlierer sein. Jesus hat ein Gleichnis einmal erzählt, das Gleichnis von dem reichen Kornbauern, einem Bauern, der immer mehr wollte, der auch eigentlich unersättlich in seiner Gier war und immer größere Scheunen gebaut hat. Und dann heißt es am Ende dieses Gleichnisses, da sagte Gott zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich das Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann alles, was du dir angehäuft hast? So geht es jedem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und nicht reich ist in Gott. Und dann ist es auch so, dass manche, die in diesem Leben wie die größten Verlierer aussehen, vielleicht weil an ihnen unschuldiges Blut vergossen wurde. Wir können an die Märtyrer denken, der frühen Kirche, wir können zum Beispiel an Stephanus denken, der ja gesteinigt wurde, weil er sich zu Jesus bekannt hat, dass sie in der Ewigkeit die größten Gewinner sein werden. Und die Frage ist, wie können wir zu diesen Gewinnern gehören? Wie können wir diesen Reichtum in Bezug auf Gott erlangen? Indem wir immer schön einfach die Ratschläge des Weisheitslehrers befolgen, indem wir immer schön sauber bleiben und uns von den falschen Leuten fernhalten, von dem Bösen in dieser Welt. Und die Antwort der Bibel ist nein, denn das Problem ist nicht nur das Böse da draußen, sondern das Böse hier drinnen. Das Böse ist nicht nur etwas, was außerhalb von uns ist, sondern es ist in unseren eigenen Herzen. Der Römerbrief sagt das ganz ausdrücklich und zitiert auch einen Vers aus diesem Abschnitt. Und er sagt, wir alle gehören eigentlich zu der Kategorie der Bösen. Wir alle sind eigentlich schlechter Umgang, wenn man so will. Wir alle tragen eine sündige Natur und ein böses Herz in uns. Und wir alle sind zu sehr, sehr bösen Taten in der Lage. Zu Raub, zu Mord und Totschlag, weil der Same dieser Sünden in unserem eigenen Herzen schlummert. Und das ist die erschütternde Wahrheit über uns selbst. Aber dabei bleibt Gottes Wort Gott sei Dank nicht stehen. Wir hören im Neuen Testament eine andere Einladung, die auch mit den Worten komm beginnt. Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Wir haben das vorhin schon gehört. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe schenken. Hier sehen wir die Lösung zu unserem Problem. Das große Loch, das in unserem Herzen ist, das wie ein Loch ist, das gestopft werden will, lässt sich nicht dadurch stopfen, dass wir uns an anderen bereichern. Wir werden nicht Zufriedenheit erlangen, indem wir immer mehr Zeug ansammeln und vielleicht sogar bereit sind, andere dafür auszunehmen. Sondern die Bibel sagt, wahre Zufriedenheit, wahrer Friede, wahre Erlösung bekommen wir dadurch, dass wir uns beschenken lassen. Und nicht, indem wir uns an anderen bereichern. Wir werden nicht reich durch die Bereicherung an anderen, sondern wir werden reich durch Gnade. Wir werden reich dadurch, dass Gottes Sohn für uns arm wurde. So beschreibt das Neue Testament die Bedeutung der Kreuzigung Jesu Christi. Der Sohn Gottes, der allen Reichtum hatte, der beim Vater war, der im Himmel war, dem nichts gefehlt hat, der ist für uns Mensch geworden. Er ist für uns arm geworden. Er ist für uns sogar am Kreuz gestorben. Der Gerechte ist für die Ungerechten. Der Gute ist für die Bösen gestorben, um uns zu Gott zu führen, um uns Leben zu bringen. Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich würden. Und dieser Jesus lädt uns alle ein. Komm her zu mir, ich will dich beschenken. Ich will dir die Ruhe schenken, nach der sich dein Herz sehnt. Und die Frage für uns alle ist, welchem Kommen wirst du folgen? Dem Kommen der Verbrecher, die bereit sind, anderen die Kehle aufzuschlitzen für Geld, oder dem Kommen des Retters, der sich für dich hingegeben hat? Ich bete. Herr, wir danken dir für die Warnungen in deinem Wort. Du meinst es gut mit uns und deshalb warnst du uns davor, nicht einen falschen Weg einzuschlagen, sondern auf den Wegen zu gehen, die uns selber gut tun und dir Freude bereiten. Und wir danken dir vor allem für Jesus Christus, der in diese Welt gekommen ist, um uns zu retten von unserem Übel, von unserem bösen Herzen, der unsere Sünde vergeben hat durch das, was er am Kreuz getan hat. Und wenn wir ihn finden, dann haben wir den wahren Schatz gefunden. Und darin finden unsere Herzen Ruhe und Frieden. Und ich bitte dich für jeden, der heute Morgen hier ist, dass du es ihm schenkst, dass er zu Jesus kommt und bei ihm bleibt bis in die Ewigkeit. Amen. Wir möchten jetzt noch gemeinsam ein Lied singen. Du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld.